SWR 2 Tandem.
Hallo, guten Abend. Mein Name ist Viktoria Merkulova. New York. Wenn wir nur diesen Namen hören, welche Bilder kommen in den Sinn? Also ich hätte da so ein paar Vorschläge. Zum Beispiel Menschen, die gestresst in gelbe Taxen einsteigen, Businessleute von der Wall Street, die telefonieren und währenddessen beißen sie auch noch in den Snack, hetzen von Meeting zu Meeting oder Premieren am Broadway, roter Teppich, Stars. Es ist aber auch eine Stadt für junge Leute, die abhängen, skaten, vielleicht von großen Karrieren träumen. Es gibt alles in dieser Stadt, von superreich bis sehr arm. Und New York ist das Zuhause von all diesen Menschen. Inzwischen knapp 8,5 Millionen Menschen. Wie ist es dort zu leben? Wie geht es New York nach den schweren Monaten der Pandemie? Das alles bespreche ich heute mit Antje Passenheim. Sie ist Hörfunkkorrespondentin dort für die ARD, Studioleiterin. Hallo Frau Passenheim.
Ich grüße Sie. Schönen guten Abend aus New York.
Sie sind ja seit Sommer 2019 in der Stadt und Sie haben drei verschiedene New Yorks kennengelernt. Also haben Sie das selbst gesagt? Welche sind das?
Ich hatte wirklich großes Glück. Das eine ist New York im Normalzustand vor Corona, eine Stadt, die überwältigt, die manchmal auch erschlägt. Dann New York in der Corona-Lähmung, eine Stadt, die mir erlaubt hat, ganz, ganz tief unter ihre Oberfläche zu gehen, wie ich das sonst vielleicht nie gekonnt hätte. Eine Stadt, die mich richtig berührt und auf eine Weise für immer mit ihr verbunden hat. Und die Stadt, die wieder aufwacht, jetzt nämlich eine Stadt, die mir wahnsinnig imponiert durch die Stärke ihrer Menschen, durch die Dynamik und eine Stadt, die richtig hoffnungsvoll stimmt und die stark macht.
Ich bin sehr gespannt auf alle drei Seiten dieser Stadt. Die schauen wir uns in Ruhe in dieser Stunde genau an. Und da freue ich mich besonders drauf, weil ich vergangenes Jahr nach New York reisen wollte. Kalendereintrag steht noch im Smartphone. Leider hat das ja nicht geklappt wegen Corona. Und auch heute noch lassen die USA keine europäischen Touristinnen und Touristen ins Land. Also für viele und auch für mich immer noch eine unerreichbare Welt, dieses New York. Aber wir lernen die Stadt heute, grob gesagt, vom Gullydeckel in Manhattan bis zum Empire State Building kennen. Zuerst hören wir Musik hier bei SWR 2 Tandem. Susan Vega. Die Sängerin ist in New York aufgewachsen und der Song heißt New York is my destination.
New York is my destination. New York is where I will be.
Während wir gerade diesen Song gehört haben von Susan Vega, New York is my destination, hat Frau Passenheim mir erzählt, dass Susan Vega die Nachbarin von Ihnen ist.
Ja, die wohnt wirklich ein paar Häuserblocks weiter in meinem Viertel. Upper West Side ist das, in der Nähe vom Central Park, unterhalb von Harlem. Und da wohnen viele, viele Künstlerinnen, Künstler, die einem da tagtäglich ganz normal über den Weg laufen, in den Läden, auf den Bürgersteigen. Cyndi Lauper wohnt übrigens auch da, Michael Moore wohnt da. Gelegentlich kommt auch mal Robert De Niro vorbei, den habe ich schon mal im Central Park gesehen. Also das gehört auch zu dem Leben dazu, zu dem Tollen in New York.
Das heißt, Sie leben in einem Stadtteil, wo es etwas glamouröser ist oder zumindest wo ein paar Promis wohnen?
Nee, die wohnen da. Das ist eher so ein gewachsener alter Stadtteil. Ja, da wohnen sicherlich, haben da viele Leute auch viel Geld. Da wohnen aber auch Leute, die nicht so viel Geld haben. Aber es ist einfach ein gewachsener Stadtteil, in dem die Menschen sehr zusammenhalten, mit ihrem Viertel verbunden sind. Also Robert De Niro wohnt nicht da, der wohnt woanders. Der kam nur mal in den Central Park. Aber es ist ein Viertel, in dem es viele kreative Leute zieht. Viele Sänger, viele Musiker, viele Schreiber. Das ist so ein Viertel.
Wie sieht es denn dort aus?
Viele gewachsene alte Häuser, also wir nennen das hier Pre-War, also Vorkriegshäuser, so werden die eingestuft, diese Häuser. Viele Brownstone-Häuser, die eben in diesem dunklen braunen Stein gebaut sind. Mhm. Sieht so ein bisschen aus, vielleicht wie wir das aus der Sesamstraße kennen. Ja? Diese Häuser, die alle diese Treppen haben, die zum Bürgersteig hinführen, wo die Leute auch tatsächlich dann oft abends drauf sitzen und sich unterhalten miteinander. Eine Gegend mit vielen Bars und Kneipen und Restaurants, vielen kleinen Läden und eben, was das Großartige daran ist, den Central Park in der Nachbarschaft, was einem sehr viel Freude gibt, weil da ein wenig mehr Himmel hinkommt als sonst wo in der Stadt.
Sie sind ja Korrespondentin in New York. Wo sitzt denn das ARD-Studio New York?
Das ARD-Studio sitzt in Midtown Manhattan. Das ist mal früher das quirligste Viertel gewesen. Das Viertel mit diesen vielen hohen Bürohochhäusern, wo auch die Vereinten Nationen sind. Die sind hier um die Ecke. Deshalb sitzen wir auch hier, weil wir ja auch über die Vereinten Nationen berichten. Aber gerade dieses Viertel Midtown, das ist besonders stark eben von der Pandemie betroffen, weil hier eben diese ganzen Großraumbüros sind, wo es sonst so gedrängt und quirlig und laut zugeht, da ist es jetzt leer und viele Büroetagen bleiben dunkel, bleiben leer, weil bis heute eben ganz viele Menschen nicht wieder zurück an ihren Arbeitsplatz gekommen sind, sondern aus dem Homeoffice von irgendwoher arbeiten.
Genau darüber möchte ich jetzt mit Ihnen sprechen. Vorhin habe ich ja dieses schnelllebige New York beschrieben, Sie auch in Ihren Districts, wo Sie sich befinden normalerweise. Vergangenes Jahr war New York aber still. Das Coronavirus New York war mit am schlimmsten von der Pandemie betroffen. Ab wann haben Sie denn gemerkt, jetzt ist Corona auch in meinem District angekommen?
Ich habe das sehr früh gemerkt, beziehungsweise habe das in einer sehr blöden Situation gemerkt. Ich war nämlich ausgeschlossen aus den USA. Ich bin zu Beginn der Corona-Zeit, als Corona aber von allen noch nicht ernst genommen wurde, musste ich nach Europa fliegen und bin dort wegen eines Krankheitsfalls und bin dort hängen geblieben, als die Grenzen zugingen, und habe dann erstmal Wochen gebraucht, bis ich hier wieder einreisen durfte. Das war ein ganz schmerzvoller Moment für mich, dass ich das Ganze nicht aus New York betrachten konnte. Als ich dann wieder herkam, war die Corona-Phase immer noch schlimm, die war immer noch auf ihrem Höhepunkt.
In welchem Monat war das?
Das war im Juni. Mhm. Das ging langsam, die Kurve ging langsam wieder runter. Aber die Menschen waren immer noch traumatisiert. Auf den Straßen spielte sich nichts ab. Es war leer, es war ruhig, es war traurig. Ab dem Sommer veränderte sich die Stimmung dann. Also das Traurige blieb natürlich. Aber nach dieser ganz großen Katastrophe zu Anfang der Pandemie, in der die Stadt eben Epizentrum war und so viele Menschen täglich gestorben sind, hat sich die Stadt dann aus diesem Trauma in so eine Ruhe begeben und die Menschen haben daraus, aus dieser Ruhe, etwas sehr Positives gezogen. Die Menschen, die hier geblieben sind, denn Hunderttausende haben ja die Stadt fluchtartig verlassen, die Menschen, die hier geblieben sind, haben zusammengehalten. Die haben plötzlich gemerkt, die Stadt ist leer, wir sehen uns plötzlich als Nachbarn in den Vierteln, in denen wir wohnen. Die haben sich geholfen, die haben sich miteinander befreundet. Ich habe draußen auf der Straße in dieser Zeit so viele Leute in meiner Nachbarschaft kennengelernt wie nie zuvor. Alle haben zusammengehalten, auch Zusammenhalt mit diesen kleinen Geschäften, mit den Restaurants. Alle waren aufeinander angewiesen und auch in unserem Viertel haben wir zum Teil diese kleinen Läden gestützt, zum Teil auch durch Crowdfundings, durch Spendenaktionen. Da gab es eine Kneipe, die hätte zumachen müssen für immer. Die wurde durch ein Crowdfunding gerettet, ein Friseur. Viele New Yorker haben das so gemacht und haben diesen neuen Zusammenhalt sehr für sich entdeckt.
Vielleicht haben Sie da noch so ein paar Beispiele. Sie haben gesagt, in der Nachbarschaft haben Sie auch einige Leute kennengelernt. Da hat man einfach gespürt, wie solidarisch alle miteinander umgehen. Was genau ist da anders plötzlich gewesen als vorher?
Dass die Menschen in den Homeoffices gearbeitet haben, dass sie mehr in ihrem Viertel geblieben sind und dass die Bürgersteige so leer waren, dass, ich habe das schon mal öfter gesagt, dass sie auf dem Bürgersteig ihre eigenen Schritte, mitten in New York, ihre eigenen Schritte hören. Das passiert sehr selten in Normalzeiten in New York. Und so leer war es. Die Menschen haben sich einfach gefreut über Menschlichkeit, über Nähe. Wir haben uns zum Beispiel in unserem Viertel, wir haben uns an bestimmten Tagen immer zu einem festen Zeitpunkt verabredet. Draußen natürlich, weil es drinnen ja überhaupt nichts gab. Haben uns dort im Sicherheitsabstand hingesetzt vor so eine Bar und haben uns ein festes Treffen gemacht, einmal die Woche mindestens. Und wenn wir hören, dass es irgendeinem schlecht ging, dann haben wir das sowieso vorher gehört und haben uns gegenseitig geholfen. Die Menschen haben die großen Supermärkte gemieden, sind deshalb in den kleinen Vierteln geblieben, in diesen kleinen Läden, in denen es alles gibt. Die waren die großen Gewinner in dieser Zeit, weil die Leute sich da reingetraut haben. Und die Leute haben so zusammengehalten mit den Geschäftsleuten und haben gesagt, wir geben extra viel Trinkgeld. Wir verzehren extra viel, damit diese Geschäfte, diese Läden überleben.
War es denn überall so positiv?
Nein, es hängt sicherlich davon ab, in welcher Nachbarschaft wohne ich. Und es gibt sicherlich Nachbarschaften, in denen Covid schlimmer zugeschlagen hat als in der Nachbarschaft, in der ich wohne. In der Bronx zum Beispiel auch oder in Harlem teilweise. Aber was das Mitgefühl, das Miteinander angeht, der Menschen, glaube ich, hat sich das, egal ob arm oder reich oder mittel, hat sich das in der ganzen Stadt nicht groß voneinander unterschieden.
Frau Passenheim, wir sprechen über New York. Sie sind dort ARD-Korrespondentin für den Hörfunk. Vor einem Jahr noch galt New York als weltweiter Hotspot in der Pandemie. Jetzt aber ist das Leben wieder so langsam zurück. Erinnern Sie sich denn an diesen Moment, in dem Sie dachten, so jetzt kommt dieses New York wieder zurück, das ich kennengelernt habe?
Ja, ich erinnere mich vor allen Dingen an diesen einen Moment, dass ich mir irgendwann dachte, wow, da ist er ja wieder, der Lärm von Manhattan. Ich hatte eben gesagt, wir hatten Zeiten, in denen wir auf dem Bürgersteig unsere eigenen Schritte hören konnten. Plötzlich ist es wieder auf den Bürgersteigen voll und plötzlich muss ich wieder strategisch überlegen, wie komme ich da jetzt durch, um ganz schnell irgendwo hinzukommen und muss Kurven und Ecken gehen und ärgere mich wieder, wenn Leute mir dauernd, so ist es, dann manchmal vor den Füßen herlaufen. Und daran habe ich gemerkt, ups, jetzt wird es hier wieder voller.
Freuen Sie sich denn darüber oder ist es eher so ernüchternd?
Natürlich, also im Sinne der Stadt freue ich mich darüber. Aber so geht es allen, mit denen ich hier rede. Die sagen, Mensch, einerseits gucken wir zurück und denken uns, Mist, jetzt geht diese schöne Zeit vorbei, in der New York den Menschen gehört hat, die hier gewohnt haben. Also es war einfach so, dass es kaum Wartezeiten gab vor den Museen, seit die wieder offen haben. Immer ein Taxi da, immer ein Fahrrad da, ein Leihfahrrad an der Dockingstation, was jetzt nicht mehr der Fall ist. Immer irgendwo einen Tisch bekommen, immer leerer gewesen alles. Das ist jetzt nicht mehr so. Jetzt merken die New Yorker, langsam entgleitet ihnen wieder die Stadt. Und sie wissen aber auch andererseits, na klar, New York ist nicht New York, wenn nicht ganz viele Menschen aus aller Welt herkommen. Aber so ist es ja auch noch nicht. Also noch kommen Menschen aus Amerika oder aus Südamerika auch zum Teil, um sich hier auch impfen zu lassen, weil es hier sehr viele freie Impfstationen gibt. Und das zieht sehr viele Touristen an von denen, die hier einreisen dürfen. Also es ist schon merklich lauter und voller geworden, aber wir haben erstmal nur den Vorgeschmack von dem, was noch kommt.
Ich habe hier in Deutschland gemerkt, dass die Menschen doch etwas zurückhaltender sind, wenn es jetzt darum geht, ins Café zu gehen oder ins Kino. Sind die New Yorker da einfach anders drauf und wollen schneller dieses schnelllebige und eilige Leben zurück?
Nee, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Die New Yorker waren sehr vernünftig im Großen und Ganzen. In dieser ganzen Pandemiephase, die haben sich wahnsinnig an die Maskenpflicht zum Beispiel gehalten, an die Abstandsregeln. Die waren sehr diszipliniert und haben das sehr gut zusammen gemacht. Und auch nur deshalb, denke ich, haben sie diese schlimme Pandemiephase auch so gut überstanden bis jetzt. Und sie sind auch dann sehr vorsichtig gewesen, als der Bürgermeister Bill de Blasio im April verkündet hat, jetzt geht's los, jetzt oder im Mai, jetzt kommt wieder Normalität, jetzt kehrt die Normalität ein, ihr braucht doch draußen keine Masken mehr tragen. Und da war das ganz irre, das wird wahrscheinlich in vielen deutschen Städten genauso gewesen sein, dass die Leute alle weiter ihre Masken auf hatten und dann erstmal ganz vereinzelt, ganz vorsichtig die ersten ihre Maske runtergemacht haben und aber immer griffbereit in der Nähe, so als würde man am Strand seine Badehose, seinen Bikini ausziehen, aber hätte immer das Oberteil oder die Hose bereit, um notfalls dann sie sich doch vorzuhalten. Und so war das hier, so verschämt, wie die Leute erst waren, Masken aufzusetzen am Anfang der Pandemie, so verschämt haben sie nachher auch abgesetzt. Und dann wurden das immer mehr. Und dann merkte auch ich an mir selber, wie viele andere auch, dass dieses Gefühl, als dass irgendwann dieser Punkt kam, wo wir alle gemerkt haben, Moment mal, wir können diesem Gefühl wirklich trauen. Mhm. Also es geht jetzt wieder los, wir sind jetzt wieder freier. Und in dem Moment setzt überall eine unglaubliche Euphorie ein. Und ich glaube, das ist das, was jetzt zu spüren ist.
Und es haben sich ja noch einige andere Dinge geändert. Ich habe gelesen, zum Beispiel, Zehntausende wollen wohl nicht mehr mit der U-Bahn fahren und das Bike-Sharing-Angebot boomt. Haben Sie überhaupt ein Fahrrad?
Das stimmt. Das stimmt. Nee, ich habe kein eigenes Fahrrad, weil ich nämlich auch Bike-Sharing mache, also weil ich auch ein Leihfahrrad mir immer nehme, ein Citybike hier in New York, was den Vorteil hat, dass man es immer überall abstellen kann und nicht hochtragen muss oder nicht mit in den Aufzug nehmen muss. Das hat so zugenommen, dass es jetzt schon sehr ärgerlich ist und ich mir überlege, mir ein Fahrrad zu kaufen, weil diese Dockingstationen ständig ausgebucht sind. Also es hat ein irrer Fahrradboom eingesetzt. Die Leute sind tatsächlich nicht mehr gern mit der U-Bahn gefahren, weil sie Angst hatten, sich anzustecken, weil die Kriminalität auch sehr gewachsen ist. Darüber werden wir wahrscheinlich auch nochmal sprechen. Mhm. Aber auf jeden Fall haben sich sehr viele, haben die Stadt anders kennengelernt, sind auf Fähre umgestiegen, wo das nötig war oder wo das ging, sind aufs Fahrrad umgestiegen, auf einen Roller oder gehen auch viel zu Fuß. In der Pandemie hat die Stadt hier kilometerweise neue Fahrradwege auch eingezeichnet, abgetrennt von den Straßen. Das funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Und das Fahrradfahren hat so zugenommen, dass es inzwischen auf diesen Fahrradwegen zum Teil so voll wird, dass das schon wieder gefährlich wird.
Dass das schon fast wie in Amsterdam wird.
Ja, genau.
In welchen Bereichen der Stadt merken Sie denn trotzdem noch, das dauert noch mit der Normalität?
Wie eben schon mal gesagt, hier in Midtown Manhattan, also in einem Viertel, in dem die Menschen eigentlich nicht so unbedingt gerne leben und wohnen, in dem es nicht so viele Wohnungen gibt. Aber ein Viertel, die aus Büros bestehen, aus Bürohochhäusern bestehen, die stehen eben immer noch zu 70% leer.
Weil also, die Menschen im Homeoffice arbeiten?
Oder? Genau, weil die Menschen im Homeoffice arbeiten, weil die Menschen während der Pandemie zu Hunderttausenden aus dieser Stadt geflüchtet sind, weil ihre Firmen ihnen das auch natürlich erlaubt haben, ihre Arbeitgeber, und gesagt haben, ihr könnt von irgendwo auf der Welt aus arbeiten, aber kommt nicht mehr in die Büros. Jetzt sind höchstens, wie gesagt, 30% dieser Leute an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Ich merke das hier bei uns in dem Haus, in dem unser Studio ist. Das gehört nicht zu den höchsten. Ich glaube, das hat 14 Etagen. Wenn ich da reingekommen bin in den vergangenen Wochen, ich habe nie jemanden im Eingangsbereich getroffen. Auf dem Weg zum Aufzug, das sind hier verschiedene Aufzugsgänge, die eben in verschiedene Etagen fahren, da knollte es sich normalerweise, da war Stau. Ja, da musste man wirklich zum Teil sehr lange warten, bis man einen Aufzug bekam. Alles leer jetzt. Und dann kam es irgendwann, dass immer mehr Firmen ihre Schilder aufstellten, unten in den Eingangsbereich. Willkommen Mitarbeiter von der und der Versicherung oder von der und der Agentur. Und die haben alle ihre Leute willkommen geheißen und haben gesagt, ja, kommt zurück in die Büros. Sie hatten es wirklich zum Teil schwer und haben es auch immer noch, die Menschen davon zu überzeugen, dass sie jetzt zumindest einen Großteil ihrer Arbeitszeit auch wieder an ihrem Arbeitsplatz im Büro verbringen.
New York ist ja eine Kulturmetropole mit Wahnsinnsmuseen wie Museum of Modern Art, die Metropolitan Opera, die Theater am Broadway. Bekannte Persönlichkeiten aus Medien und Kultur leben dort. Es ist eine Promi-Stadt. Und auf der anderen Seite gibt es die, die davon träumen, natürlich ein Star zu sein, schaffen es aber dann nur mit Kellnern oder Gelegenheitsjobs überhaupt zu überleben. Frau Passenheim, wo fangen wir überhaupt an? Wie ging es all diesen Menschen in der Krise?
Sehr, sehr schlecht. Es war wirklich ein gespenstisches Gefühl, auch über all diese Monate, über diesen toten Broadway zu radeln, wo die Lichter zwar weiter gefunkelt haben, aber dahinter war alles dunkel und es vergilbten langsam die Plakate und die Fotos der letzten Shows vor in den Fenstern und dazwischen eben diese vielen Menschen, die nicht mehr dort arbeiten konnten, in der Metropolitan Opera, in der Philharmonie nicht mehr arbeiten konnten, in den vielen, vielen, noch viel schlimmer betroffenen Off-Broadway-Theatern, den kleinen, die eben auch nicht das Geld hatten, die auch nicht über die Zeit getragen werden konnten. 60% der Beschäftigten in diesem Kunstbereich haben durch die Pandemie ihren Job verloren. Das waren mal 280.000 Jobs hier in New York. Viele von diesen Menschen haben die Stadt verlassen. Die konnten sich es einfach nicht erlauben, ohne ein festes Gehalt hier weiter zu leben. Viele haben auch in der Zeit andere Berufe gelernt, weil sie gesagt haben, in so eine Situation möchte ich nicht mehr kommen. Ich komme einfach nicht zurück. Viele sind aber auch da geblieben und haben wirklich mit aller Kraft versucht, sich über dieses Jahr zu retten, indem sie von der Bühne nach draußen gegangen sind, auf die Straßen. Zum Beispiel die Cellistin der Metropolitan Opera, die eigentlich aus Dresden kommt, die dann in den Central Park gegangen ist und da regelmäßig Konzerte gegeben hat. Oder die Sängerin, die vorher auf der Bühne eben auf dem Broadway gestanden hat, die dann von Restaurant zu Restaurant, von Straßenecke zu Straßenecke gezogen ist.
Waren Sie da bei einem Konzert dabei?
Ja, immer wieder. Jazzkonzerte, alles Mögliche hat sich nach draußen vertagt. Und auch in diesen kalten Wintermonaten, und der Winter hier ist verdammt hart gewesen, auch in diesem Jahr, zwischen den Schneestürmen, zwischen den eisigen Tagen, standen diese Leute weiter draußen und wurden von ihren Anhängern und Freunden und Passanten auch unterstützt und haben es geschafft.
Welche Kultureinrichtungen hatten dann als erstes geöffnet?
Also die Museen haben zuerst wieder geöffnet, Museen und Zoos, aber alle mit begrenzter Besucherzahl natürlich. Das ging erst mit 25% los und dann wurde es immer mehr irgendwann. Die Kinos haben wieder aufgemacht, dann haben irgendwann kleine Comedy-Clubs wieder aufgemacht, Off-Broadway-Theater, die nicht so lange Probezeiten hatten wie diese großen Broadway-Produktionen. Der Broadway selber, der wartet hier noch darauf, dass endlich die Touristen wieder rein dürfen nach New York, weil sie davon abhängen. Die können wirklich, für die lohnt sich's nur, vor vollbesetzten Reihen zu spielen. Außerdem haben die längere Probezeiten und diese aufwendigen Proben, die werden noch bis September dauern. Und im September wird's dann die ersten Broadway-Musical auch wieder geben. Aber die kleineren Theater, die Off-Broadway-Theater, die haben geöffnet, die haben relativ schnell geöffnet, erst auch draußen und dann immer mehr schrittweise nach drinnen. Jazzclubs haben schon wieder Konzerte, Piano-Bars haben wieder auf und in diesen Bars und in diesen kleinen Jazzclubs, da haben sie das Gefühl, als hätte es Covid nicht gegeben. Also da stehen die Menschen wirklich angstfrei, ganz eng wieder beieinander, singen mit und bewegen sich da und haben überhaupt keine Berührungsängste. Was dann wieder vielen Angst macht, die sagen, wir müssen mal vorsichtig sein, was jetzt die neue Delta-Variante hier bringt. Und da gibt's ja auch die Angst, dass die New York doch irgendwann doch nochmal zurückwerfen könnte. Aber die New Yorker verhalten sich sehr verantwortungsbewusst, was das Impfen angeht. Also es herrscht nach offizieller Auskunft Herdenimmunität in New York. So viele Menschen haben sich impfen lassen, dass es die Angst, dass es die Stadt nochmal so umhaut wie im vergangenen Jahr, eigentlich nicht gibt. Und was die Pandemie an positiven Dingen, um das auch mal zu sagen, hervorgebracht hat und worauf ich mich besonders freue, was ich im Moment besonders genieße, das ist diese öffentliche Kunst draußen, die entstanden ist. Pop-up-Galerien zum Beispiel auf der Lower East Side. Da entstehen in leeren Geschäftsräumen, ja, die sind ja dann wie offene Garagen zum Bürgersteig hin, entsteht eine Pop-up-Galerie nach der nächsten. Es gibt kostenlose Ausstellungen. Zum Beispiel gibt's hier um die Ecke in Midtown Manhattan gibt's ein Meer von Zitronen. Also mit Zitronenbäumen, Zitronenblumen, wow. Zitronenwiesen allen. Das ist unheimlich schön. Es gibt vor dem Lincoln Center an der Philharmonie gibt's eine Liegelandschaft auf Kunstrasen mit ganz tollen Formen und Sesseln und Sofas und Liegen drin auf einer ziemlich großen Fläche. Und das ist ganz toll. Da kann man sich hinlegen, wenn man da vorbeikommt aus diesem Trubel der Stadt oder vielleicht eingekauft hat gerade, dann kann ich da Stopp machen, kann mich da kurz hinsetzen, ich kann mir auch ein Buch mitnehmen, ich kann da bleiben und ich kann mich von Solisten berieseln lassen, von Musikern der Met, die sagen, ja, ich stelle mich da jetzt hin, das ist so eine kleine Bühne und ich geige da jetzt mal ein bisschen und es ist wunderschön. Oder es gibt eine neue Insel, die kleine Kunstinsel Little Island, die steht sozusagen wie auf Stilettos im Hudson River. Das ist eine ganz tolle Insel, auch mit vielen Entspannungsflächen auch, mit vielen schönen Orten. Und das haben die Menschen in der Pandemie, die haben das schätzen gelernt, draußen zu sein, sich draußen zu entspannen. Und das hat die Kunst jetzt aufgegriffen, um den Leuten so neue Refugien zu geben auch.
Wahnsinnsbilder, die Sie gerade uns gemacht haben. Ganz New York wird also nach der Pandemie zu einer großen Kultur- und Kunstbühne. Ist das so die Bilanz Kulturleben?
Also New York ahlt sich im Moment in der Kunst, hat einen irren Hunger danach und dieser Hunger wird gestillt. Auch der Bürgermeister, der ist zum größten Cheerleader geworden, Bill de Blasio. Die Stadt hat gesagt, wir stecken Millionen in diesen Kultursommer rein, in diese Kunstszene rein, damit eben diese ganzen Pop-up-Geschichten entstehen können, jenseits dieser institutionellen Kunsteinrichtungen, jenseits Broadway und Co. und Met und so weiter. Wir machen Kunst für alle und das ist wunderbar. In der Bronx zum Beispiel, im Botanischen Garten, von dem die wenigsten wissen, dass es einen Botanischen Garten in der Bronx gibt, einen ganz tollen, gibt es eine Yayoi Kusama-Ausstellung schon seit mehreren Wochen. Diese bunten Kürbisse und Fantasiefiguren und Kraken sind da für jedermann zugänglich. Und das ist was ganz Großartiges für die Menschen auch, die sich das sonst in einem Museum vielleicht auch gar nicht leisten könnten.
Wir bleiben bei Kunst, Frau Passenheim, beziehungsweise Musik. Sie haben sich Empire State of Mind von Jay-Z und Alicia Keys gewünscht. Und vor allem wollten Sie unbedingt die Version mit dem Rapper Jay-Z hören. Ich bin ja auch Fan. Warum denn mit ihm so gerne?
Ich mag beide, aber ich finde die von Jay-Z ein bisschen schöner. Und das liegt vielleicht auch daran, dass ich den mal in einem Konzert gesehen habe. Das war damals in Washington. Und fand das so toll und mag den einfach. Und ja. Dieses Lied, auch wenn es Klischee ist, ja, aber ich bekomme nach dem 200. Mal hören immer noch eine Gänsehaut, wenn ich es höre.
I'm out at Brooklyn, now I'm down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever, I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere.
Empire State of Mind, Jay-Z und Alicia Keys, ein Wunsch von Frau Passenheim. New York, wie ist die Stadt und die Menschen darin wirklich auch nach Corona, das klären wir heute. Frau Passenheim, was sind denn jetzt aktuell die größten Baustellen in New York nach der Pandemie?
Das ist natürlich zum einen der Spirit, der zurückkommen muss in die Stadt, um nochmal an die Kunstszene eben anzuknüpfen. Es ist die Wirtschaft, die wieder auf die Beine gebracht werden muss. Durch diese Pandemie haben hunderte Lokale zum Beispiel nicht überlebt. Fast die Hälfte der rund 300.000 Arbeitsplätze in dieser Branche fehlen. Viele Jobs aus der Tourismusindustrie, 280.000 Jobs, sind verschwunden. Das ist diese Situation. Viele junge Menschen arbeitslos. Und da kommen wir gleich zum Hauptproblem. Ich glaube, das ist gefühlt bei den New Yorkern im Moment das Hauptproblem. Das ist die steigende Kriminalität. Kriminalität, die überall in der Stadt angestiegen ist. Ob das Raubüberfälle sind, ob das gewalttätige Überfälle sind, vor allen Dingen aber die Vorfälle mit Schusswaffen. Das ist ganz, ganz schlimm geworden in der Stadt. So schlimm, dass die Stadt jetzt den Schusswaffennotstand ausgerufen hat und verschiedene Maßnahmen angekündigt hat, damit die Schusswaffen wieder aus dieser Stadt verschwinden, die eigentlich mit die strengsten Schusswaffenregulierungen hat von den ganzen USA. Aber die Waffen gelangen trotzdem rein und es gab allein in diesem Jahr schon über 900 Schusswaffenopfer. Es wurden Menschen getroffen durch herumfliegende Kugeln, wenn andere sich beschossen haben, dass dann die Kugeln Unbeteiligte betroffen haben, unter anderem auch ein Kleinkind am Times Square. Leute, die in guten Gegenden in Restaurants saßen, die getroffen wurden. Und natürlich liegt es der Stadt daran, dass das nicht das Image der Stadt so beschädigt, dass ja gerade jetzt wieder gut sein muss, damit viele Leute kommen, dass die Stadt wirklich das ernst nimmt und mobil macht.
Aber woher kommt das? Woran liegt das, dass es jetzt deutlich mehr Kriminalität gibt, vor allem seit Beginn der Pandemie?
Das liegt einfach daran, dass sehr viele junge Menschen, viele Menschen ihre Jobs verloren haben, eben in der Tourismusindustrie, Restaurantindustrie, Kulturindustrie. Menschen, die Niedriglohnjobs machen besonders, denn die sind die am härtesten getroffenen von der Pandemie. Die Menschen mit guten Jobs haben ja zum Teil durch die Pandemie noch gewonnen, also die Menschen an der Wall Street zum Beispiel. Diese Menschen, also diese Tatsache der Arbeitslosigkeit und zum anderen auch wegen der Pandemie sind viele junge Männer und Frauen aus den Gefängnissen entlassen worden. Die sind einfach sich selbst überlassen worden. Es gibt ja keine Sozialarbeiter, keine Bewährungshelfer, die sich um diese Leute dann kümmern. Und wo gehen die hin? Die gehen natürlich dahin in ihre Cliquen, in ihre Banden, wo sie vorher schon waren und werden dann da aufgenommen, weil sie ja sonst gar nicht wissen, wo sie hingehen sollen. Die Bandenkriminalität hat wahnsinnig zugenommen auch wieder. Und das hängt alles miteinander zusammen. Deshalb hat die Stadt jetzt gesagt, wir wollen zum einen regulieren, dass nicht mehr so viele Schusswaffen hier nach New York reinkommen. Wir wollen zum anderen viele Präventionsprogramme aufsetzen. Wir wollen aber auch ganz viel Geld in die Schaffung neuer Arbeitsplätze, gerade für junge Leute, stecken, damit sie eben nicht es nötig haben, mit ihren Banden zusammenzuarbeiten und sich dadurch Geld zu verdienen.
Es gibt also viel zu tun für den neuen Hoffnungsträger. Eric Adams heißt er. Er ist bisher Stadtbezirkspräsident von Brooklyn. Jetzt, vergangene Woche, hat er bei der Bürgermeistervorwahl gewonnen und dürfte jetzt im Herbst zum nächsten Bürgermeister von New York City gewählt werden. Was ist das für ein Mensch? Wofür steht er?
Also der hat bei den demokratischen Vorwahlen genommen, er ist der demokratische Kandidat und weil in dieser demokratischen Hochburg immer der demokratische Kandidat gewinnt und es auch einen sehr, sehr schwachen republikanischen Kandidaten gibt, gehen wir alle davon aus, dass Eric Adams Bürgermeister wird im November. Eric Adams ist eine sehr interessante Gestalt, er ist Afroamerikaner, er kommt aus der Arbeiterschicht, aus Queens. Er ist vor allen Dingen, und das ist glaube ich sein stärkstes Argument, er ist ehemaliger Polizist, 22 Jahre lang Polizist gewesen, bevor er Stadtteilbürgermeister von Brooklyn wurde. Und er hat nie einen Zweifel dran gelassen, dass er tough genug ist für den Job, der übrigens als der härteste gleich nach dem Präsidentenamt gilt, sagen die New Yorker zumindest. Und er sagt, ich bin nicht nur ein Mann der Arbeiter, ein Mann von unten, der für Gerechtigkeit und mehr Ausgleich steht, sondern ich bin einer, der die Kriminalität runterbringt. Und da kann er ganz viele Geschichten aus seiner Amtszeit erzählen oder aus seiner Dienstzeit als Polizist. Und er hat gesagt, das ist das stärkste Problem neben der Wirtschaft und das packe ich an, auf jeden Fall.
New York bekommt wohl einen neuen Bürgermeister zum Herbst und wie Eric Adams jetzt die Probleme lösen wird, kann, da schauen wir dann gespannt drauf. Aber Frau Passenheim, jetzt nochmal zu Ihnen. Nach all diesen Eindrücken der drei verschiedenen New Yorks, wie lange wollen Sie denn noch in dieser Stadt bleiben?
Ich möchte am liebsten für immer hier bleiben, aber mein Vertrag gestattet es mir, noch 3 Jahre hier zu bleiben. Und vielleicht sprechen wir dann nochmal irgendwann miteinander über New York. Vielleicht können wir es ja dann nochmal entdecken.
Das würde mich sehr freuen. Was ist denn noch ganz kurz typischer Abend in New York? Wie verbringen denn die New Yorker so einen entspannten Abend, wo man sich einfach zurücklehnen kann?
Ich glaube, nicht anders als bei Ihnen auch. Die sind entweder zu Hause, weil sie sehr viel gearbeitet haben, oder sie gehen raus, sie gehen in eine Kneipe, sie gehen was trinken mit Freunden, mit Nachbarn, oder sie gehen ins Kino, oder sie gehen ins Theater, oder sie gehen auf ein schönes Rooftop und trinken da einen schönen Cocktail und gucken sich den Sonnenuntergang über Manhattan an.
Antje Passenheim, Hörfunk-Korrespondentin im ARD-Studio New York. Vielen herzlichen Dank, dass Sie heute mit uns Ihre Eindrücke geteilt haben.
Gerne, es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
Die Redaktion der Sendung hatte Martina Kögel. Ich bin Viktoria Merkulova und wünsche Ihnen noch einen spannenden Abend mit diesen Bildern aus New York.